Im Namen unseres Herrn Heilendes möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Stunde und wünsche uns allen Gottes Segen. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich über eine Frage sprechen, die sich ein jeder Mensch mindestens einmal im Leben stellt. Und darum bin ich mir sicher, dass fast jeder von uns auch schon mal diese Frage sich gestellt hat. Eine Frage, die das erste Mal in mir vielleicht mit 7, 8 Jahren aufgetaucht ist, die man im Alter der Pubertät sehr behandelt, aber auch wenn man älter ist. Eine Frage, die den Menschen sehr beunruhigt, die ihn quält, die ihn im bohrt und auch zermürbt. Eine Frage, auf die die Antwort so wichtig ist, aber es sind so wenige, die eine Antwort darauf finden. Die Frage, warum bin ich da? Warum lebe ich? Warum gibt es mich? Warum bin ich überhaupt geboren worden? Was ist der Zweck meines Daseins? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Und so habe ich auch die Überschrift gesetzt, der Sinn und Zweck meines Lebens. Vor einiger Zeit las ich von einem jungen Mann, der alles hatte. Er hatte einen hervorragenden Universitätsabschluss absolviert. Er war klug, hübsch. Seine Eltern waren reich und darum war er es zwangsläufig auch. Er hatte mit 18 schon ein eigenes, teures Auto und hatte alles, was man sich leisten konnte. Und eines Tages hört man, dieser junge Mann hat sich umgebracht. Er hat einen kurzen Brief hinterlassen und darin schreibt er: Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben und darum mache ich dem ein Ende. Eine erschütternde Nachricht. Man kann es gar nicht begreifen. Alles, was man sich in diesem Alter wünschen kann, er hatte es. Aber er sieht in seinem Leben keinen Sinn und macht dem allen einen Schluss. Wenn es schon in Menschen diese Frage aufkommt, nach dem Sinn des Lebens, denen es gut geht, die alles haben, dann doch erst recht den Menschen, bei denen das Leben aus den Fugen gerät, wo Schwierigkeiten auftauchen, Probleme, Kämpfe und statistisch gesehen 3 von 4 Menschen, die in Schwierigkeiten geraten, stellen sich diese Frage: Warum bin ich überhaupt da? Was hat das Leben, was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Menschen, die ein schweres Leben haben, gibt's. Denen taucht diese Frage öfter auf. In der Pubertät kommt diese Frage, weil man sich nicht verstanden fühlt. Man versteht die anderen nicht. Man fühlt sich nicht geliebt und man muss sich erstmal selbst finden und viele Fragen für sich persönlich beantworten. Und da steigt dann auch diese Frage auf: Warum bin ich überhaupt da? Warum bin ich überhaupt gemacht? Warum bin ich geboren worden? Und in manchen Fällen kommen Jugendliche dahin, dass sie sich, wie wir gehört haben, 18 Jahre das Leben nehmen. Pro Jahr sterben ungefähr 1 Million Menschen an Selbstmord. Und die Jüngsten sind 13, 14 Jahre. Erschreckend. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Was ist der Sinn? Warum bin ich da? Worauf soll ich sonst auch irgendwie gründen? Was soll mir Kraft geben, weiterzumachen, aufzustehen wieder, wenn Schwierigkeiten da sind? Warum soll ich das machen, wenn das Leben überhaupt gar keinen Sinn hat? Was soll mich anspornen? Das ist eine Frage, die in den Menschen oder den Menschen eine große Leere in sich spüren lässt. Und an der viele verzweifeln. Seit Anbeginn der Welt fragen sich die Menschen das. Vor 300 Jahren haben sie sich das gefragt und vor 1000 Jahren auch. Warum sind wir da? Und obwohl so viele tausende Jahre vergangen sind, so viele kluge Köpfe darüber nachgedacht haben und so viele Milliarden von Menschen versucht haben, eine Antwort darauf zu finden, so sind es nur Vereinzelte, die die Antwort finden, weil sie an der richtigen Stelle suchen. Jeder Einzelne versucht, eine Antwort darauf zu finden und man findet keine und so verdrängt man diese Frage. Das ist dann ein Leben ohne Tiefgang, ein Leben in Ängsten, Verzweiflung, ein Leben ohne Kraft. Als ich mich so damit beschäftigte, habe ich gedacht, interessant mal zu sehen, was für Antworten Menschen eigentlich auf diese Frage geben. Und da findet man so ganz schlaue Sprüche. Einer zum Beispiel sagt, suche nicht den Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Denk gar nicht drüber nach, was der Sinn deines Lebens ist. Setze dir selber ein Ziel und lebe so, dass du am Ende vom Leben zurückschauen kannst und sagst, ja, hat einen Sinn gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mich damit nicht zufrieden geben, mit so einer Antwort. Denn eins weiß ich gewiss, es wird nicht dazu führen, dass wir am Ende des Lebens voller Befriedigung und Glück zurückschauen können. Und es wird uns auch nicht glücklich sterben lassen. Manche machen aus dieser Frage nach dem Sinn des Lebens ein Geschäft. Es gibt Seminare, da kann man sich anmelden und da wird dann erarbeitet, was der Sinn des Lebens ist. Erfolg zu haben, sich in die Gemeinschaft einzubringen, sich selbst auszuleben, zu verwirklichen, das Beste zu geben, der Beste in irgendetwas zu werden. Ist das wirklich der Sinn, warum ich überhaupt da bin? Dass ich der Beste werde in irgendetwas? Andere sagen, das Ziel des Lebens ist, zu lieben und geliebt zu werden. Wieder andere sagen, das Ziel des Lebens ist, für meine Eltern da zu sein, für meine Kinder. Ganz verrückte Antwort, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Manche denken auch so. Manche sagen, sie sehen in ihrem Leben eine tiefere Aufgabe, eine Berufung, vielleicht Gutes zu tun oder zu helfen, Leben zu retten. Aber überall können wir dieses Wort oder diese Frage dahinter setzen, ja, warum denn? Warum soll ich Leben retten? Warum soll ich jemandem helfen, wenn das Leben an sich gar keinen Sinn hat? Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Es ist schön, wenn wir helfen und Leben retten, aber wenn das Leben gar keinen Sinn hat. Vor einiger Zeit hat man in Deutschland eine Umfrage gemacht, in dem die Menschen angeben sollten, was sie für den Sinn des Lebens halten. Und einmal sollte man so persönlich seine Antworten geben, für sich ganz persönlich. Und 67%, also die meisten, die sagten, sie sehen den Sinn darin, glücklich zu sein. 66% meinten, die Familie zu versorgen. Das ist der Sinn des Lebens. Und an dritter Stelle mit 55% das Leben zu genießen. Das sehen die Menschen als Lebenssinn. Anders fällt ihnen da nichts ein. In Bezug auf die Gesellschaft, was da der Sinn sein könnte, haben die meisten gesagt, 52%, der Sinn liegt darin, Ansehen und Ehre zu erlangen. Ist das der Sinn des Lebens, Ehre zu erlangen? In Bezug auf die Ethik meinten 56%, der Sinn besteht darin, so zu leben, dass man vor sich selbst bestehen kann. Also, dass man am Ende des Lebens zurückschauen kann und sagen, ich habe moralisch gut gelebt, ich kann mir nichts vorwerfen. Das ist das Ziel des Lebens. Mit 17% an allerletzter Stelle die Aussage, der Sinn besteht darin, so zu leben, wie Gott es möchte. Im Vergleich, die gleiche Umfrage hat man 1974 gemacht. Ich habe da noch nicht gelebt, manche von uns auch noch nicht. Da ging es den Menschen in Deutschland nicht ganz so gut. Deutschland war geteilt, man hatte mit den Nachwirkungen des Krieges zu kämpfen, man befand sich in der Wirtschaftskrise, der Ölkrise, Arbeit war schwer zu finden, man hatte nicht so einen Luxus. Und da stand an letzter Stelle, der Sinn liegt darin, glücklich zu sein. Das, was heute an erster Stelle steht. Und dafür stand damals an erster Stelle mit über 60% zu tun, was Gott möchte. So wenig Jahre später abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet. Heute glauben in Deutschland noch 58% der Menschen an Gott. Wir können sagen, solange wir über der 50% sind, können wir uns noch christliches Land nennen. Und ich habe mich gefragt, hat wenigstens die Kirche eine Antwort auf diese Frage? Die müssen doch eine Antwort haben. Ich will uns mal vorlesen, wie die Kirche dazu steht. Aus dem katholischen Magazin Theo. Und da heißt es so, in Gott soll es Lebenssinn geben? Für wen mag das heute zutreffen? Für ein paar Mythiker vielleicht, für fromme Eremiten, für alle anderen Menschen ihren beständigen Lebenskampf wohl eher weniger. Womöglich liegt das Problem bereits in der Fragestellung. Philosoph Günther Anders schreibt dazu, warum setzen eigentlich alle voraus, dass ein Leben, außer da zu sein, auch noch etwas haben müsste, was man Sinn nennt? Warum sind wir so auf Sinn fixiert? Damit verdienen sich Armeen von Psychotherapeuten ihr Geld. Der Mensch muss sich entscheiden. Entweder schiebt er diese Frage auf die Seite und akzeptiert, dass er einfach nur da ist. Oder er betritt einen spirituellen Weg, schließt sich einer Philosophie, einem geistigen Vorbild oder einer Glaubensgemeinschaft an. Der Glaube kann Trost und Halt schaffen, kann beitragen, das Leben und seine Unbegreiflichkeit zu akzeptieren. Aber ob das Sinn stiften kann, muss jeder selbst herausfinden. Kirche. 16.04.2020, wo die Menschen durch die Corona-Krise zerrüttet wurden und sich die Frage stellen, was hat das Leben überhaupt einen Sinn? Das ist die Antwort. Die Kirche. Die Philosophen, wir haben es gerade gehört, viele andere, die auch dazu Stellung nehmen, sagen, ja, warum muss das Leben überhaupt einen Sinn haben? Wir müssen doch nicht in allem einen Sinn suchen. Wir sind einfach da. Es ist Zufall, dass wir sind, und schaut euch doch die Tiere an. Die sind glücklich und leben. Niemand fragt nach dem Sinn des Lebens. Aber mit einem Tier möchte ich mich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Die haben nicht die Intelligenz, um sich so eine Frage zu stellen. Die haben keine Moral, keine Wertvorstellungen. Sollen wir uns wirklich an den Tieren orientieren? Das ist die Antwort von klugen Leuten. Man versucht, die Antwort oder die Frage auf die Seite zu schieben, und dennoch bleibt in jedem Herz diese quälende Frage: Warum bin ich da? Es Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können einmal sagen, das Leben ist Zufall. Und dann muss ich uns sagen, wir werden niemals eine Antwort finden, weil alles Zufall ist. Wir können uns selbst ein paar Ziele stecken, wo wir sagen, ja, es ist lohnenswert, vielleicht das zu erreichen, aber wir werden immer unglücklich sein. Weil die Frage in uns ist und sie wird uns quälen, Zweifel werden da sein. Die andere Möglichkeit ist, dass wir den Gedanken zulassen, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und dort die Antwort suchen. Da ist ein Bildhauer, der hat Hammer und Meißel in der Hand. Vor sich steht ein riesiger Felsblock und dann schlägt er da dagegen. Auf der anderen Seite bricht er ein Stück aus. Und wir kommen vorbei und sehen das und fragen uns, was soll das werden? Was macht er da? Was soll aus diesem Felsblock werden? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können uns diese Frage stellen und können dem zuschauen, so lange, bis irgendwann mal alles vollendet ist. Und wir dann erkennen, okay, das jetzt sehen wir. Die andere Möglichkeit ist, dass wir einfach den Bildhauer fragen. Und fragen, was soll denn das werden? Und wenn er uns die Antwort gibt, dann können wir beobachten, wie das langsam Gestalt annimmt. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Kein Zufall kann alles so perfekt machen, wie es gemacht ist. Albert Einstein, den manche ja für einen Atheisten halten, der hat mal so gesagt: Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiöses Gefühl naheliegen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf großem Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Wer aufrichtig um sich schaut, der kann nicht an Zufall glauben. Dafür ist alles da. Es ist eine grenzenlos überlegene Vernunft, die in allem steckt. Bis ins allerkleinste Detail, durchdacht, genau berechnet. Alles wunderbar geschaffen. Menschen, die ihr eigenes Leben wollen, Menschen, sie versuchen, das zu sagen, es gibt keinen Gott. Aber das Herz weiß es besser. Das Herz eines jeden Menschen weiß es besser. Und die Frage ist da, warum bin ich da? Gott hat diese Frage in den Menschen hineingelegt. Dass der Mensch anfängt, sich das zu fragen und anfängt, ihn zu suchen. Wollen wir eine Antwort auf diese Frage finden, dann müssen wir den fragen, der uns geschaffen hat, weil er es doch weiß, warum er es getan hat. Wir sollten doch Gott suchen und die Antwort bei ihm suchen. Gott sollte eigentlich der Erste sein, den der Mensch sucht, aber der Mensch sucht so viele andere Sachen. Erstmal die Grundbedürfnisse zu stillen, Essen, Trinken, ein Haus, ein Dach über dem Kopf. Dann geht man weiter und versucht erstmal Sicherheit zu finden, seine Existenz zu gründen, Fuß zu fassen. Danach öffnet man sich Dingen wie Freundschaft und Liebe, versucht das zu finden. Dann versucht man Anerkennung und Ehre zu erlangen. Dann geht man weiter und versucht, sein Leben auszuleben, zu genießen das Leben. Und irgendwann mal vielleicht kommt der Mensch auf den Gedanken zu fragen, gibt es einen Gott oder nicht? Als letzter Schritt. Man hat gegessen und getrunken, man hat sich ein Haus gebaut, man hat geliebt. Man hatte Freunde, man hat Erfolg, Anerkennung, sein Leben genossen. Aber die Frage, warum bin ich da, die hat man auf die Seite geschoben. Und bis der Mensch dann irgendwann mal doch dahin kommt, weil alles zerfällt, weil er erkennen muss, all die Ziele, die ich mir selber gesetzt hatte, die haben mir nichts gegeben. Ich bin nicht glücklich geworden. Sie haben mich nicht befriedigt. Und sie lassen mich leer. Und dann fängt man vielleicht doch an und für viele zu spät. Weil man Gott finden kann, solange er sich finden lässt, solange er ruft. Ich kann nicht sagen, so am letzten Tag, bevor ich sterbe, dann kann ich es mir aussuchen, ob ich noch suche. Nur wenn er ruft. Und er ruft den Menschen auch dadurch, dass er diese Frage hineingegeben hat, warum bin ich da? Warum bist du da? Warum gibt es dich? Was ist der Sinn, dass du da bist? In einem Leben, wo alles so gehetzt ist, wo es einem gut geht, da lässt sich leicht so eine Frage auf die Seite schieben. Verdränge ich mal. Aber wenn es jemandem schlecht geht, in Not, in Krankheit, wenn Erschütterung da ist, dann kommt man vielleicht auf die Idee, an Gott zu glauben, ihn zu suchen. In unserem Land braucht man keinen Gott mehr. Immer mehr Menschen treten ja bekanntlich aus der sogenannten Kirche aus. Und der Grund für den Austritt allermeistens wird genannt, ich brauche die Religion für mein Leben nicht. Ich brauche keine Religion. Mir geht's gut. Und wir hatten gesehen vorher, dass ungefähr die Hälfte der Menschen überhaupt an Gott glauben. Und 2/3 der Menschen, die sagen, dass sie an Gott glauben, die glauben nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die glauben nicht, dass alles wörtlich genommen werden muss und dass es wahr ist. Mit anderen Worten, 15% der Menschen in Deutschland glauben überhaupt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es wahr ist, dass man daraus etwas empfangen kann für sich, dass sie vielleicht Antworten gibt auf irgendetwas, auf die Fragen, die wir haben. So viele Menschen glauben nicht. Und dann passiert irgendetwas Nices, siehst du, es gibt keinen Gott. Uns hätte das nicht zugelassen. Wenn alles gut ist, heißt es gibt keinen Gott, wir sehen ihn nicht. Und ein Mann namens, vielleicht kennen wir ihn, Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi, ein ganz interessanter Mann, wenn man so über den liest, der sagte mal so, falls der Mensch Gott nicht erkennt und begreift, so hat er noch kein Recht, daraus zu schließen, es gebe keinen Gott. Die gesetzmäßige Folgerung daraus ist nur, dass er noch nicht fähig ist, Gott zu erkennen und zu begreifen. Es gibt nur für den keinen Gott, der ihn nicht sucht. Suche Gott und er wird sich dir offenbaren. Suche Gott, er wird sich dir offenbaren. Suche die Antwort bei Gott, warum du überhaupt da bist und er wird dir eine Antwort geben. Warum du da bist. Wisst ihr, was der Rat vieler Psychologen ist, wenn die Menschen mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, weil sie keinen Sinn sehen? Die sagen dann so, nur weil das Leben keinen Sinn zu haben scheint, muss man dem doch kein Ende setzen. Bring dich ein in die Gemeinschaft. Denke nicht drüber nach. Weiter, immer weiter. Immer weiter. Arme Menschen. Ich dachte an so viele junge Leute, die sich Ziele setzen, auch die unter uns waren, gegangen sind, auf der Suche nach Erfolg, auf der Suche nach dem schnellen Geld, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Anerkennung und darin irgendwie den Sinn ihres Lebens gedacht haben zu finden. Aber schaut mal, wie viele Menschen haben nicht nur diese Ziele sich gesetzt und haben sie auch erreicht. Und sie sind unglücklich. Wie oft liest man von Prominenten, von Reichen, dass sie sich ihr Leben genommen haben. Ja, sie haben doch alles. Ruhm, Ehre, Geld, Erfolg. Unglücklich. Sie spüren, ich habe das alles, aber es befriedigt mich nicht. Es macht mich nicht glücklich. Nein, das kann nicht der Sinn sein. Aber wenn es schon den Menschen so schlecht geht und die sich mit dieser Frage quälen, ja, was ist dann mit den Menschen, die im Schlamm stecken, die in Not sind, die ein armes Leben führen? Ist da nicht die Gefahr noch größer zu sagen, ich mache dem allen ein Ende? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Warum quäle ich mich hier durch? Mittwoch haben wir dieses Zeugnis gehört, ja? Von der Frau, mit 10 vollweise geworden und ins Internat gekommen, schweres Leben gehabt, geheiratet, Mann verloren, in fremder Umgebung aufgewachsen, allein, isoliert von anderen Menschen, von Kindern im Stich gelassen, terrorisiert von der Nachbarschaft. Was hat das, da, das Leben für einen Sinn? Warum quält man sich hier durch? Und ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, sie hat auch diesen Gedanken gehabt. Macht ihm allen ein Ende. Und Gott hat eingegriffen. Was macht das Leben für einen Sinn? Psalmist sagt, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Ist das alles? Ist das Leben? Warum ist die Antwort so wichtig? Zu wissen, warum man da ist, das gibt einem einen Halt, Sicherheit, Gewissheit. Das gibt einem Mut, wenn man gefallen ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und zu sehen, ich weiß den Sinn, ich weiß den Zweck, warum ich da bin. Es lohnt sich, weiterzumachen. Wenn wir wissen, warum wir da sind, das macht uns glücklich, das gibt Erfüllung, das befriedigt, wenn wir den Zweck nicht nur wissen, sondern ihn auch erfüllen, warum wir da sind. Weil dann diese Lehre, die den Menschen ja immer vorantreibt, wo er sich irgendwie ein Ziel sucht und den Sinn sucht, weil das ausgefüllt ist, diese Lehre, die den Menschen immer weiter treibt. Wir haben nur ein einziges Leben. Wir können ein erfülltes Leben haben und wir können ein vergeudetes Leben haben. Ein Leben, wir können es nicht zurückdrehen. Wir können nicht sagen, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Das vielleicht bei einer CD machen. Wir können nichts zurückdrehen. Und darum ist es doch wichtig, dass wir den Zweck, warum wir überhaupt da sind, möglichst früh erkennen. Wenn das halbe Leben vorbei ist oder das ganze Leben vorbei ist und auf einmal erfahren wir, was der Sinn des Lebens eigentlich war und wir haben es nicht erfüllt, war ein vergeudetes Leben. Wie viele Menschen denken sich, wie gern würde ich nochmal von vorne anfangen? Aber das geht nicht. Wir haben nur ein Leben. Die Beantwortung dieser Frage ist auch wichtig, weil man daraus wieder seine untergeordneten persönlichen Ziele ableiten kann oder ableitet. Wenn ich keinen Sinn im Leben sehe, dann versuche ich mir halt selber irgendwelche Ziele zu stecken. Was kann einem da kommen? Ich möchte reich werden. Ich möchte für meine Familie da sein. Ich möchte Karriere machen. Setzt man sich solche Ziele, aber was ist, wenn sich diese Ziele zerschlagen? Wenn sie nicht erfüllt werden können? Nehmen wir mal an, ein Mensch möchte ein Skisportler werden und er trainiert, er opfert seine Zeit, sein Geld, sein ganzes Leben diesem Zielordner, ich möchte ein Skisportler werden, ein Profi. Und dann hat er einen Autounfall und bricht sich beide Beine. Da ist der Lebenssinn weg. Und das ist so ein Punkt, wo Menschen tief fallen, weil der Sinn ihnen genommen wurde und sie nicht mehr weiter wissen. Sie sich jetzt irgendwie wieder ein neues Ziel setzen müssen und sich fragen, hat das jetzt überhaupt noch einen Sinn? Genauso auch, wenn man ein Ziel erreicht hat, wenn ich lange gearbeitet habe und gemacht habe, um ein Ziel zu erreichen, das hat mich angespornt und getrieben und ich habe es auf einmal erreicht. So. Und was jetzt? Auch ein Zeitpunkt, wo Menschen ein tiefes Loch fallen können. Jetzt müssen sie sich wieder ein neues Ziel setzen. Und was ist, wenn das Lebensende erreicht ist, man vielleicht allein ist? Vielleicht hat man einiges erreicht in seinem Leben und man merkt, ich bin nicht glücklich geworden. Meine Seele ist nicht befriedigt, mein Herz. Ich kann nicht zurückschauen und glücklich sein. Meine Ziele, die ich erreicht habe, wenn ich jetzt so zurückschaue, was haben sie überhaupt für einen Sinn gehabt? Was hat mir das gebracht? Was hat mir das irgendwie geholfen? Oder was habe ich jetzt davon, wenn ich vielleicht im Krankenbett liege? Was ist der Sinn des Lebens? Nicht glücklich geworden. Wir finden die Antwort nur, wenn wir an der richtigen Stelle suchen. Und wie sollen Philosophen und Gelehrte und kluge Leute eine Antwort darauf geben können, wenn sie in Wirklichkeit selber nach der Antwort suchen? Wenn Milliarden von Menschen diese Antwort nicht gefunden haben, meinen wir, dass wir sie finden werden? Wir müssen zu dem gehen, der uns gemacht hat und ihn fragen, warum bin ich da, warum hast du mich gemacht? Er allein weiß, warum. Und wir können im Wort lesen, was der Herr dazu sagt. Wenn wir die Antwort wirklich suchen, müssen wir mit der richtigen Einstellung daran gehen. Ein Meister der Kampfkunst saß mal mit seinem Lehrling, mit seinem Schüler an einem Tisch und jeder hatte eine heiße Tasse Tee vor sich. Und dann sagt der Schüler zum Lehrer, Meister, wie kann ich dein ganzes Wissen erlangen? Dann sagt der Meister, siehst du die Tasse bei dir stehen? Dann sagt er, ja. Dann sagt er, diese Tasse, das ist dein ganzes Wissen. Und diese Tasse hier, die bei mir steht, sie ist mein ganzes Wissen. Dann sagt er, wenn du mein Wissen erlangen willst, dann musst du erstmal deine Tasse leeren, damit du sie mit meinem Wissen anfüllen kannst. Wenn wir wissen wollen, was der Sinn unseres Lebens ist, dann müssen wir erstmal die eigenen Vorstellungen alle auf die Seite schieben. Alle vergessen. Die eigenen Ziele, die wir vielleicht für richtig gehalten haben und gedacht haben, das könnte doch etwas sein, wo es sich lohnt zu erreichen, alles weg, alles auf die Seite, alles loslassen, nicht daran festhalten, wir können sonst die Wahrheit nicht annehmen, wenn wir an der eigenen festhalten. Und Paulus sagt, alles was da hinten ist, ich lasse es los, ich vergesse alles, was da hinten ist, meine ganzen Ziele, die ich hatte, meine Gedanken, meine Pläne. Ich lasse alles. Paulus, er war einer der fähigsten jungen Theologen seiner Zeit. Eine große Zukunft lag vor ihm. Er hatte schon viel erreicht, Ansehen hatte schon erreicht gehabt, Ehre, hatte schon einen Namen. Und er hatte auch dieses Ziel, ja, die Christen zu verfolgen, mal für Ordnung hier zu sorgen. Und dann stellt sich Christus ihm in den Weg und sagt, halt, Paulus, schau dein Leben an. Was hat das für einen Sinn ohne mich? Und Saulus muss feststellen, Meine ganzen bisherigen Ziele, alles, meine ganzen Pläne, sie waren alle nichts. Ohne Christus war das nichts wert. Und er brach mit dem alten Leben, mit all seinen Plänen, die er hatte, mit seinen Gedanken, mit seinen Zielen. Das ist so ein schwerer Schritt für uns Menschen. Zu sagen, ich vergesse alles, was da hinten ist, und stelle mich in das Licht Gottes, lass mich neu ausrichten und gehe einen neuen Weg, einen anderen Weg. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorn ist. Und erst wenn wir loslassen, was da hinten ist, dann können wir uns erst nach dem ausstrecken, was vorne ist. Warum sind wir da? Warum bin ich da? Wir müssen sagen, Gott hat es nicht nötig gehabt, uns zu schaffen. Er hat uns nicht gebraucht. Dass er die Menschen und die Natur geschaffen hat, weil er irgendwie das gebraucht hat und abhängig war davon, überhaupt nicht. Es war auch nicht so, dass er so einsam war. Und darum hat er uns Menschen geschaffen. Auch nicht, dass er Gemeinschaft gesucht hat. Wir sind da und er will Gemeinschaft mit uns. Aber das ist nicht der Grund, warum er uns geschaffen hat. Er ist in sich vollkommen. Er hat uns nicht gebraucht. Keinster Weise. Das sagt das Wort Gottes, Römer 11, Vers 36. Römer Kapitel 11, der letzte Vers. Da heißt es so, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Eine Übersetzung sagt, ist alles gemacht. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Durch ihn gemacht und zu ihm, für ihn. Das ist schon mal eine ganz wichtige Antwort. Gott hat uns für sich selbst geschaffen. Nicht, dass wir unseren eigenen Kopf ausleben, unsere eigenen Gedanken, dass wir unser eigenes Leben führen, dass wir planlos umherirren, dass jeder in seinem Eckchen sitzt und rumarbeitet und rumwerkelt dort. Dafür sind wir nicht geschaffen. Er hat uns für sich geschaffen. Warum? Dass wir seine Sklaven sein sollen, die er ausbeuten kann. Manche denken ja so. Epheser 1 wollen wir mal aufschlagen. Dieser Vers hat mir so viel bedeutet in der Vorbereitung. Epheser 1 und dort mal die Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Wer uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. Ein Vers. Wir haben viele Verse, die uns Antwort geben, aber ein Vers, in dem eigentlich alles gesagt wird. Drei Dinge werden uns gezeigt. Einmal, wie sollen wir sein? Und dann heißt es heilig und untadelig. So hat Gott den Mensch geschaffen. Heilig und untadelig. Sind die Menschen so? Wir müssen sagen, nein. Aber so hat Gott den Mensch geschaffen. Und Gott will heute immer noch, dass der Mensch so ist. Heilig und rein. Untadelig. Und er schuf ihn nach seinem Bild. Tadellos. Und die Sünde hat alles zerstört. Aber darum hat Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt. Um Frieden wieder zu stiften. um all die Schuld auf sich zu nehmen und zu sterben, dass wir wieder die Möglichkeit haben, rein und heilig zu werden, so wie er es sich erdacht hat. Wie können wir das werden? Das wird uns auch gesagt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Andere Übersetzungen sagen, dass wir Kinder Gottes seien. Das möchte Gott. Dass wir seine Kinder sind, für die er sorgen kann und die er liebt. Und dieser Gedanke, ich kann ihn noch nicht recht erfassen, aber der ist mir so groß geworden. Gott hat uns geschaffen, damit er uns seine Größe und Majestät und vollkommene Liebe offenbaren kann. Dass er sich in unserem Leben, in seiner Gottheit ausleben kann, offenbaren kann. Er ist allmächtig, allweise, allwissend. Und er hat uns geschaffen und will uns damit beschenken. Ich dachte so, wenn ich sage, ist vielleicht ein bisschen lächerlich, aber so als Beispiel, ich bin der stärkste Mann auf der Erde. Dann ist das leicht, wenn ich der einzigste Mann bin. Kann ich das leicht sagen? Jetzt schaut mal, Gott, allmächtig, allwissend, diese erhabene Größe, diese unglaubliche Liebe, wem sollte er das zeigen? Wem sollte er das geben? Und er schuf uns, hat uns gemacht, um uns das alles zu geben. Seine Allmacht in unserem Leben zu offenbaren und seine große Liebe, die er hat. Er möchte, dass wir seine Kinder sind und bleiben. Dass er uns seine Liebe geben kann. Er hat uns geschaffen. Für sich hat er das Recht dazu? Hat er nicht als Schöpfer, der uns geschaffen hat, das Recht dazu, zu sagen, wozu wir geschaffen sind? Was der Zweck ist? Gott hat uns nichts Böses gewollt. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Manche sagen ja so, ja, warum hat Gott mich gemacht? Warum bin ich nur da? Weil man mit dem Leben vielleicht unzufrieden ist. Aber Gott hatte Gedanken des Friedens. Aus Liebe hat er uns gemacht. Er hat etwas Gutes gewollt, Gutes vorgehabt. Wir sind etwas Gutes. Nur können wir es nicht erfahren, solange wir in Sünde leben. Und das nicht erkennen können. Er wünscht sich so sehr, dass jeder Mensch, jeder von uns ihm gehört. Das ist sein größtes Verlangen. Dafür hat er alles getan und tut auch heute noch immer noch alles, weil er sich das so sehr wünscht. Weil er sich in unserem Leben offenbaren will als dieser große und heilige Gott. Und damit die Menschen anfangen, ihn zu suchen. Ihn suchen, hat er diese Frage in sich hineingelegt, warum bin ich da? Dass man sich endlich auf die Suche nach ihm macht. Wie sollen wir sein? Untadelig. Was sollen wir sein? Seine Kinder. Wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir untadelig. Und was können wir aus diesem heraus machen, in diesem Zustand, wo wir dann sind? Wozu sind wir dann in der Lage? Dass wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Dazu hat er uns geschaffen, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn loben und preisen, dass wir seine Allmacht erkennen und anerkennen. Dazu hat er uns gemacht, dass wir ihm die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Wir können das nur, wenn wir ihn als Gott anerkennen und auch sein, das Opfer seines Sohnes annehmen und wirklich rein und heilig werden und dann sind. Und daraus können wir ihm auch diesen Lob erst bereiten, diesen heiligen Lob, diesen Dank, wie es sich gebührt. In Epheser 1, gleiches Kapitel, ab Vers 11. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind. Das ist unsere Aufgabe, zum Lob seiner Herrlichkeit zu sein. Du bist geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um für uns zu sterben, Sünden auf sich zu nehmen. Er ist auch gekommen, um uns sein Vorbild zu hinterlassen. Er ist gekommen, um uns den Weg zum Vater zu bahnen und zu zeigen. Aber er sagt so in diesem Gebet: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Er, Gott, und doch Mensch, er hat ihn, den Vater, verherrlicht auf Erden. Mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Wandel hat er den Vater im Himmel verherrlicht. Ist das nicht auch unsere Aufgabe? Wir sollen uns doch ihn zum Vorbild nehmen, durch unser Leben Gott, den Vater, zu verherrlichen. Wie? Ihr sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Den Willen des Vaters zu tun. Schaut mal, es gibt einem doch ein befriedigendes Gefühl, wenn man auf der Arbeit war und man hat gute Arbeit geleistet. Man hat seine Aufgabe erfüllt, man hat viel geschafft, es hat alles geklappt und dann hat man ein befriedigendes Gefühl. Und wir denken manchmal, der Wille Gottes zu tun, das ist doch so mühselig und so schwer. Können dann nicht mehr unser eigenes Leben führen, können nicht mehr leben, wie wir es gern wollen, können nicht mehr lassen, was wir wollen. Aber schaut mal, die Menschen um uns herum, sie tun doch, was sie wollen. Und sie leben doch, wie sie wollen. Und doch sind sie unglücklich. Und fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Wahre Erfüllung und Freude und Befriedigung finden wir erst in Gott. Wenn wir nach dem Willen Gottes leben, wenn wir sein Wort erfüllen, wenn wir ihn preisen und loben und ihn durch unser Leben verherrlichen. Warum? Weil das der Zweck ist, warum uns Gott geschaffen hat. Und wir werden erst glücklich, wenn wir den Zweck erfüllen. Alles sollen wir tun zur Ehre Gottes. Johannes 17, Vers 24. Jesus betet hier: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott liebt uns so sehr. Aber als ich diesen Vers nochmal las, dann wurde mir so groß, wie Gott, der Vater, seinen Sohn liebt. Vor Grundlegung der Welt. Von aller Ewigkeit her, sein geliebter Sohn. Und der Sohn sagt: Bewahre die, die mir nachfolgen, die meine Fußstapfen gehen, die so leben, wie ich es gezeigt habe, die frei sind von Schuld und Sünde, die reingewaschen sind. Bewahre sie, dass sie meine Herrlichkeit sehen möchten. Gott, der Vater, in Gemeinschaft mit dem Sohn und Heiligen Geist, wir sind durch sie geschaffen worden. Gott hat uns gemacht, damit wir seinen Sohn verherrlichen. Damit wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Das wünscht sich der Vater, Gott der Vater, für seinen Sohn. Dass sein Sohn geehrt wird, gelobt und gepriesen wird. dachte so an dieses Gleichnis, das Jesus sagt von dieser königlichen Hochzeit. Die Hochzeit, das Fest, wo der Vater zu Ehren seines Sohnes gemacht hat. Er will, dass sein Sohn geehrt wird, den er über alles liebt. Diese Tatsache beweist, dass unser Leben bedeutsam ist. Es ist wichtig. Es hat vor Gott einen großen Wert, unser Leben. Es ist ihm nicht gleich, ob du da bist oder nicht. Er hat dich ganz bewusst geschaffen, dich und mich. Ganz bewusst. Und er hat gewollt, dass du da bist. Er hat dich in Liebe geschaffen, weil er dich liebt. Und er will, dass du ihn auch liebst, freiwillig und gern. Und darum hat er uns einen freien Willen gegeben, dass wir ihn freiwillig lieben können. Es gibt doch auf Erden so Reiche, wo ein Diktator an der Macht ist oder irgendwie ein König und der herrscht mit Angst und Schrecken. Und alle gehorchen und sind folgsam aus Angst. Das will Gott nicht. Er will, dass wir ihn gerne lieben. Dass wir ihn sehen, seine Herrlichkeit sehen und sagen, ja, diesem Gott, ihm sei alle Ehre, der mich gemacht hat, der für mich da ist, dem ich gehören darf, sein Kind, ich darf seiner Familie angehören, dieser göttlichen Familie. Aus lauter Güte zieht er dich zu sich. Er will dir ganz persönlich in deinem Leben seine Liebe zeigen. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Er will dir helfen in allen Lagen. Er will dich segnen. Er will dich gestalten nach seinen Vorstellungen, so wie er es sich wünscht. Er will, dass wir ihn loben und preisen durch unser Leben. Das wünscht er sich. Jesus sagt so, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Die Menschen, die sind doch immer auf der Suche nach dem Leben, das sie irgendwie erfüllt und glücklich macht. Und doch fühlt jede Seele diese Leere. Warum? Gott hat die Seele geschaffen. Und sie fühlt sich erst glücklich, wenn Gott sie erfüllt. Und wenn wir Menschen versuchen, es mit allem Möglichen zu füllen, sie wird nie glücklich sein, weil es nicht ihre Bestimmung ist. Der Herr, er will diesen Platz ausfüllen. Und wenn er in unserem Leben ist, wenn er uns durch seinen Sohn Jesus Christus ganz erfüllt, das ist das Leben, das Gott sich für uns gedacht hat. Ein Leben, wo wir heilig und rein leben, seine Kinder sind. Und ihn aus reinen Herzen und Motiven den Lob ihm bereiten können, der ihm gebührt. Jemand könnte sagen, es ist nicht verkehrt, dass Gott sich selbst Ehre bereiten will. Ja, für uns Menschen ist es nicht recht, wenn wir sowas tun. Ist nicht richtig. Wenn man sich selbst Ehre sucht, seine eigene sucht, sich vielleicht höher darstellt, als man ist, dann raubt man vielleicht einem anderen Menschen die Ehre, vor allem aber Gott, der es uns doch gelingen lässt, der uns doch gibt und macht. Aber wem soll denn Gott die Ehre rauben? Gibt es jemanden, der über ihm steht? Er ist doch der Gott, der alles geschaffen hat. Ihm gebührt doch alle Ehre. Er hat es doch verdient. Würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Er ist doch würdig. Judas Ischariot, er liebte das Geld so sehr. Das war sein Ziel, Geld anzuhäufen, mehr davon zu haben. Und da packte ihn der Teufel an dem Punkt. An seinen Zielen, die er sich gesetzt hatte. Und Judas verriet den Herrn um Geldes willen. Und als er das dann erlangt hatte, dieses Ziel, das Geld in Händen hatte, Gab es denn irgendwie einen Halt? Irgendwie einen Trost? Konnte der daraus irgendetwas ziehen für sein Leben? Konnte es ihn irgendwie trösten? Und er musste feststellen, im Grunde ist das gar nichts. Das ist lächerlich, was ich hier jetzt erworben habe, was ich jetzt erreicht habe. Und als Jesus Christus verraten war und er sah, Judas, wie es ausgeht, da konnte er in seinem erreichten Ziel keinen Trost finden. Kein Halt. Er sah keinen Sinn mehr. Und er nahm sich das Leben. Aber wie viele im Wort Gottes, die den Sinn verstanden haben. Es gab viele, aber Zachäus, musste ich an ihn denken, der hat doch auch so viel erreicht. So viel Geld. Er war ein reicher Mann und todunglücklich. Bis er auf einmal Christus fand. Und er kommt zu Christus und sagt, ich will alles, was ich habe, ich will es alles den Armen geben, wenn ich nur dich habe. Christus hat ihn erfüllt und dann war er glücklich, so glücklich wie noch nie zuvor in seinem Leben. Zum ersten Mal wirklich glücklich, obwohl er irdisch doch so viele Nachteile auf einmal hatte. Und wie wünsche ich uns allen dieses Glück? Petrus, er hat so verbissen gegen die Christen gekämpft. Mit Wohlgefallen hat er doch zugeschaut, wie Stephanus gesteinigt wird. Paulus, ja. So glücklich, als er sah, wie Stephanus gesteinigt wird. War er glücklich? Er war nicht glücklich. Aber als er Christus in sein Leben ließ, da hatte alles Alte keinen Sinn mehr. Alles war unnützes und vergebliches Haschen nach Wind. Nun hatte er Christus. Und alles hatte plötzlich einen Sinn. Das ganze Leben in Gott hat er einen Sinn gefunden. Den Sinn des Lebens, nämlich zur Ehre Gottes zu leben, für seine Ehre zu wirken und zu arbeiten. Und aus diesem heraus setzte er sich dann auch wieder seine persönlichen Ziele. Vorher war sein Ziel, ein angesehener Pharisäer und Schriftgelehrter zu werden. Nun wollte er ein Diener des Herrn werden und sein. Vorher hat er gedacht, andere zu schlagen und zu verfolgen. Nun war er bereit, um Christi willen alles auf sich zu nehmen, alles zu erdulden. Ich jage nach dem ausgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und als ich heute das nochmal so las, dann habe ich gedacht, wie gnädig und liebevoll ist unser Gott. Er hat uns nicht schaffen müssen, aber er hat uns geschaffen. Zu dem Zweck, dass wir ihn verherrlichen. Und dann wäre das Leben zu Ende und wir haben unseren Zweck erfüllt. Aber Gott geht weiter. Er sagt, wer den Zweck erfüllt, wozu ich ihn geschaffen habe, den belohne ich auch noch. Hat er mich hier auf Erden gelobt und gepriesen, verherrlicht, dann darf er es für alle Ewigkeit tun. Ich will ihn bei mir haben. Er darf einmal zu mir kommen, einmal bei mir sein. Dieses vorgesteckte Ziel, den Siegeskranz, den will ich ihm geben. Darf ewig beim Herrn sein, der mich so geliebt hat. Die Frage kommt auch bei Christen auf, gerade wenn es mal schwer wird, man vielleicht in Krankheit ist, manche haben ein schweres Leben, wo das so kommt, aber viele, die schleppen sich auch so durchs Leben durch. Gott dienen ja, aber so mühsam, so eine Qual. Andere wieder, sie wollen Gott dienen, aber sie stecken sich so interessante Ziele. Man will Karriere machen. Man will sich so viel anhäufen, dass man keine Sorgen mehr braucht. Man will die Welt sehen. Was lässt sich denn aus diesen Zielen schließen? Dass wir den Sinn und Zweck unseres Daseins nicht begriffen haben. Nicht verstanden haben und nicht erfüllen. Und es heißt, die Menschen, sie werden heiraten und sie werden Handel treiben, sie werden essen und trinken, wenn der Herr kommt. Sie werden alles versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist das, was die Menschen antreibt, worin sie sich versuchen, irgendwie was zu finden. Aber wenn der Herr kommt, dann wird man feststellen müssen, alles umsonst, alles vergeblich. Das war gar nicht der Zweck unseres Daseins. Wir haben es nicht erfüllt. Warum bin ich da? Hast du dir schon mal Zeit genommen, darüber nachzudenken? Wir haben doch gar keine Zeit. Wir müssen noch arbeiten. Hetzen doch von einem Termin zum anderen. Wir werden überall gebraucht. Wir müssen überall mitreden. Es läuft doch nichts ohne uns. Und wenn mal ein bisschen Zeit ist, dann müssen wir doch etwas für unsere Gesundheit tun. Wir müssen auch mal die Nachrichten prüfen und schauen, wie der Status unserer Freunde in WhatsApp ist. Wir haben doch gar keine Zeit. Wir schieben das auf die Seite. Warum bist du da? Hast du keine Furcht, dass wenn dein Leben mal zu Ende ist, dass du dann erfahren wirst, ja, warum war ich denn überhaupt da? Und du siehst, ich habe das überhaupt nicht erfüllt. Ich habe es verpasst. Wir haben gehört, was der Herr möchte, warum er dich geschaffen hat. Verherrlichst du ihn durch dein Leben? Lobst und preist du ihn? Und sein Sohn, was er uns auch in seinem Sohn gegeben hat, dass wir wirklich rein und heilig sein können vor ihm, seine Kinder. Dass er uns so beschenkt mit allem, wenn wir doch nur mal die Augen öffnen und sehen, was er uns gibt jeden Tag. Ist es dein Wunsch, dieses ewige Ziel zu erreichen? Den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ist dein tägliches Gebet, Herr, hilf mir heute, heilig zu leben, untadelig, damit du Freude an mir haben kannst. Sind deine Gedanken mit Lob und Preis erfüllt? Oder lebst du einfach in den Tag hinein? Hast du deine eigenen Ziele gesteckt? Dann überleg doch mal, wohin werden dich deine eigenen Ziele bringen? Wenn du dir selber einen Zweck gesteckt hast und warum du überhaupt da bist und irgendwann mal fällt auf, das war das falsche Ziel. Alles umsonst. Alles, was du investiert hast, alles, was du gemacht hast. Wir denken manchmal, wir sind so wichtig, wir sind so wertvolle Menschen. Andere Menschen können ohne uns gar nicht leben. Wir sind wichtig für unsere Eltern. Wertvoll. Wir sind für unsere Kinder wertvoll. Für unsere Geschwister sind wir wertvoll. Wir sind für Gott wertvoll, weil er uns geschaffen hat. Aber wenn wir unseren Zweck nicht erfüllen, wozu wir geschaffen sind, dann ist unser Leben wertlos. Dann war alles umsonst. Und wir werden auch nicht die Belohnung bekommen, die er uns zugedacht hat. Verpasst doch nicht den Sinn und Zweck deines Lebens, warum du da bist. Der Herr schaut auf dich und sein Blick ist so voller Liebe auf dich gerichtet. Er hat so gewollt, dass du da bist. Ganz bewusst hat er dich bereitet und gemacht und er wünscht sich so sehr, dass du seine große Liebe erwiderst, dass du ihn erkennen möchtest in seiner Herrlichkeit und ihn rühmst und preist, dass du sein Kind bist und so lebst, dass er mit Freude auf dich schauen kann. Der Herr schenke Gnade dazu, einem jeden von uns, dass wir nicht das Ziel und den Zweck unseres Lebens verfehlen, sondern dass wir den Herrn, der uns geschaffen hat, durch unser Leben verherrlichen. Amen.